Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts BVMW Bayerischer Untermain mit Bea Brenner.
Es gibt Hypes, die mit keiner klaren Definition zu fassen sind. Und dazu gehört sicherlich auch der Begriff New Work. Mittlerweile ist der schon ziemlich abgedroschen und einige behaupten auch, er sei überbewertet. Fakt ist aber, dass wir es eindeutig mit einem Arbeitnehmermarkt zu tun haben und dass der Fachkräftemangel und die Pandemie dazu geführt haben, dass sich Unternehmen mehr Gedanken machen müssen, wie sie ihre Mitarbeiter halten. Unter anderem auch Arbeitsmoral verbessern und den Führungsstil eben auch anpassen. Ich spreche heute mit dem Volker Braun und er ist der Gründer und Geschäftsführer von Blue Tomato in Hößbach. Das Unternehmen hat in 2022 sein 10-jähriges Jubiläum gefeiert und auch den Umzug in neue Räume. Und genau dieser Umzug war letztendlich die Geburtsstunde für ein neues Konzept im Bereich New Work. Und ich habe jetzt auch natürlich ganz viele Fragen an den Volker Braun. Aber bevor ich ihn vors Mikro hole, möchte ich noch auf ein wichtiges Thema hinweisen, das gerade in der aktuellen Situation massiv an Brisanz zugenommen hat, nämlich Hacking, Erpressung, gefährliche Schadsoftware oder Ransomware. Und Sie hören ja regelmäßig, dass selbst Institutionen und Bildungseinrichtungen, aber auch kleine Firmen, also wir reden nicht nur von den großen Firmen, betroffen sind. Unser Marketingpartner TKUC aus Haibach befasst sich mit IT-Sicherheit im Detail und der Gründer Thomas Kress hat dazu am Ende des Podcasts jede Menge Tipps, wie Sie sich und Ihr Unternehmen dazu schützen können. Aber jetzt geht's zum Interview. Hallo Volker.
Hallo Bea.
Du hast ja vor 10 Jahren dein Unternehmen gegründet und als ich euch vor 4 Jahren kennengelernt habe, da habe ich zum ersten Mal gehört, dass man im Unternehmen mit Lego spielt. Und das fand ich schon sehr merkwürdig, weil letztendlich seid ihr ja kein Spielzeugladen, sondern ihr seid ein IT-Unternehmen. Und ihr spielt heute noch mit Lego und macht sogar dazu Workshops mit den Unternehmen. Muss ja irgendwie einen tieferen Sinn haben. Also bevor ich dann zu meiner eigentlichen Frage im Bereich New Work komme, kannst du mal bitte den Zuhörern verständlich erklären, was das mit Lego auf sich hat?
Ja, sehr gerne, Bea. Wir werden das tatsächlich des Öfteren gefragt, was wir denn mit Lego machen, weil wir haben hier mittlerweile eine Sammlung von circa 40 Kilogramm von diesen Steinen hier in 3 großen Kisten. Und wir befinden uns im Umfeld von agilem Arbeiten. Wir versuchen, Unternehmen, Menschen und Teams das Thema agiles Arbeiten am Beispiel von Scrum näher zu bringen. Und wir haben festgestellt, dass dieses Thema Scrum sich am besten erklären lässt oder am besten zeigen lässt, wenn man direkt in einem Projekt erlebt, wie funktioniert so ein Ablauf, wie funktioniert so agiles Arbeiten. Und um ein Projekt spielerisch aufzubauen, haben wir uns dazu entschieden, Lego zu nutzen, quasi ein Projekt aufzubauen mit Hilfe von Lego. Heißt, wir haben als Projektaufgabe, baut eine Stadt. Diese Stadt besteht aus einem Straßennetz, aus einer Kirche, aus Autos, Häusern, Helikoptern, einer Bar, aus einer Brücke, aus einem Stadtschild und so weiter. Und die Aufgabe der Teilnehmer von dem Training ist es dann, diese Elemente der Stadt mit Hilfe von Lego aufzubauen. Und anhand dieses Aufbaus erklären wir dann, wie funktioniert das im Vergleich zu einer klassischen Projektarbeit. Das heißt, was ist hier zu beachten und wie setze ich das Ganze dann konkret auch in dem Aufbau dieser Stadt um?
Jetzt muss ich da gerade mal einhaken. Also ich habe ja selber schon mal so einen Mini-Workshop bei euch mitgemacht mit Lego und wir waren, glaube ich, 4 Gruppen und jeder hatte eben eine Aufgabe und es hieß, wir müssen zusammenarbeiten in der Gruppe. Und ich habe festgestellt, dass es gar nicht so einfach war. Du machst dir Gedanken über das, was du jetzt da gerade vor dir hast, wie du das am besten löst und denkst aber irgendwie alleine. Und nachher sind wir da auch nicht zusammengekommen. Also das war jetzt nicht so sehr erfolgreich. Also wenn das so funktionieren soll, wie du da sagst, dann habe ich das Gefühl, das ist ein echter Lernprozess.
Ja, natürlich. Klar ist es ein Lernprozess. Das ist an diesem einen Tag, an dem du das machst, also am Ende, du weißt ja, du hast ja selber erlebt, ist die Phase, in der du wirklich baust mit Lego, das sind 3 bis 4 mal 15 Minuten. Und das war es ja auch schon. Mhm. Das heißt, natürlich musst du dich an diese Umgebung, an diese Zusammenarbeit gewöhnen. Wir versuchen das natürlich zu unterstützen, versuchen aber auch, das hast du auch gespürt, glaube ich, gerade am Anfang, das Team erstmal oder die Menschen erstmal laufen zu lassen, so wie sie natürlich das Ganze angehen würden, ja. Um zu gucken, wie sind die einzelnen Personen drauf, wie sind die Charaktere drauf, wie verhalten die sich in dem Team. Das versuchen wir dann in den weiteren Sprints natürlich durch die Elemente, die wir im Scrum zur Verfügung haben, zu verbessern, zu optimieren, einsetzen von einem Scrum Master, Dailies machen, also das heißt so eine kurze Unterbrechung, 2 Minuten miteinander reden, wer ist wie weit, wer braucht Unterstützung an welcher Stelle, das streuen wir dann immer sukzessive mit ein, um genau das dann zu erzeugen, das heißt aus diesen Einzelpersonen, Einzelkämpfern dann ein Team zu formen und in der Regel klappt es dann auch so weit, dass am Ende das komplette Team auch die Aufgaben fast bis zum Schluss löst.
Also da hat ja immer einer den Hut auf, ne? Also ich glaube, das ist derjenige, der am meisten versteht von dieser Sache. Bin ich da richtig?
Nicht ganz. Also wir haben das so aufgebaut, dass einer von uns als Trainern, der ist der Anforderer, Projektleiter im Scrum-Umfeld, würde man sagen, Product Owner. Der gibt seinen Wunsch vor, das heißt, er erklärt, was er in der Stadt gern hätte. Das sind die Einzelaufgaben.
Okay, jetzt nochmal, um zu diesem Scrum-Führer zu kommen. Wir kennen ja diese Strukturen. Ich bin der Vorgesetzte und ihr seid meine Mitarbeiter. Und wenn ich das so richtig verstanden habe, bei Scrum kann sich das durchaus ändern. Das muss also nicht immer der mit der Manager-Funktion auf der Visitenkarte sein.
Ist richtig. Also Scrum ist ja eine Methode beziehungsweise ein Framework, um Projekte umzusetzen. Das heißt, da muss man sich ein bisschen lösen von dem, wie Linienorganisation funktioniert. Derjenige, der den Product Owner im Bereich Scrum macht beziehungsweise die Rolle des Product Owners einnimmt, der sollte möglichst viel über das Produkt wissen. Er sollte gut vernetzt sein im Unternehmen, um alle möglichen Stakeholder, die etwas mit diesem Produkt zu tun haben, einzufangen, diese kennen, die Informationen und Wünsche von denen mit einarbeiten und aber auch selber sehr stark sein in dem Umfeld, was das Produkt selber betrifft, damit er diese Planung für das Produkt auch optimal aufbauen und ausführen kann.
Okay, ihr seid ja nun eben in neue Räume umgezogen und du hast mir gesagt, das wird ein Hub werden. Was macht ihr jetzt mit eurer agilen Methode, das ist ja schon New Work, ne? Kann man so bezeichnen. In diese Richtung geht's.
Ja, also ich würde schon sagen, im Bereich New Work, wobei das Feld New Work ist ja sehr breit. Wir haben jetzt mit dem Hub 42 versuchen wir eine Infrastruktur für unser New Work zu etablieren. Heißt zum einen, ja, vielleicht, um die Geschichte mal von vorne anfangen zu lassen. Während Corona haben wir gemerkt, wir müssen die Zusammenarbeit intern bei uns verändern. Punkt. Wir haben uns viel zu selten gesehen. Jeder war im Homeoffice. Wir hatten keine Möglichkeit, in einem größeren Büro mangels Fläche zusammenzukommen, was unter den gegebenen Voraussetzungen, das heißt den Schutzmaßnahmen, nicht möglich war, weil diesen Abstand konnten wir nicht gewährleisten. Und wir haben gesagt, okay, hier muss sich was grundlegend bei uns verändern. Dann sind wir auf die Suche gegangen und haben diese Fläche hier in Hößbach in der Siemensstraße gefunden. Die war noch so aufgebaut, wie man ein Büro vor 30 Jahren aufgebaut hat. Das heißt, sehr kleine Räume, ein großer dunkler Flur, viele Türen, die man hinter sich zumachen kann, wenn man in sein Einzelbüro reingeht. Und da haben wir versucht, das Ganze mal auf andere Beine zu stellen. Das heißt, wir haben das Potenzial schon gesehen, auch von der Fläche her, und haben uns dann Gedanken gemacht, wie muss es ausschauen, damit wir miteinander dort arbeiten können. Auch unter den Rahmenbedingungen und im Hinterkopf behaltend, dass Arbeiten, so wie es vor Corona war, in Zukunft nicht mehr stattfinden wird. Ich glaube, das hat jeder in den Unternehmen gemerkt, gesehen oder stellt es jeden Tag fest. Sowas wie Montag bis Freitag im Büro, das gibt es ganz selten in Unternehmen aktuell. Mhm. Sondern die Möglichkeit des Homeoffices ist da und die wird auch genutzt, soweit die genutzt werden kann vom Job her. Das ist auch super so. Und unsere Aufgabe war es dann einfach, etwas aufzubauen, was über das Homeoffice hinausgeht. Weil diesen Platz an einem Tisch mit einem Monitor, mit meinem Laptop für mich zu arbeiten, das brauche ich in dem Büro, also wir sind der Meinung, das brauche ich im Büro der Zukunft nicht mehr in der Form oder in der Masse, in der man das vorher gebraucht hat. Weil das kann ich zu Hause machen, in meinem Homeoffice. Da brauche ich niemanden dazu. Was ich aber brauche in einem Büro oder in der Fläche oder in einem Hub, wie wir das jetzt nennen, ist, das sind Arbeitsmöglichkeiten, wo ich zusammenarbeiten kann mit anderen Menschen. Die Fläche, das Büro, der Raum muss es unterstützen. Ich brauche gute Möglichkeiten der Kollaboration, der Zusammenarbeit im realen Sinne. Das heißt, ich muss ausreichend Whiteboards, Flipcharts zur Verfügung haben. Ich muss die Räume so gestalten, dass ich dort auch kreativ mit anderen Menschen zusammenarbeiten kann. Nicht an einem runden Tisch sitzen, sondern vielleicht auch mal im Stehen arbeiten, in Sitzsäcken uns unterhalten können und so weiter und so fort. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten und ganz viele Themen, die wir versucht haben, dann auch hier mit umzusetzen.
Wie ist denn das bei den Mitarbeitern angekommen? Weil das war ja ein völlig neues Arbeiten, ne?
Das ist richtig, ja. Also bei uns hat sich das ja um 180 Grad komplett verändert, komplett gedreht. Und wir haben angefangen mit der Renovierung im Dezember 2021 und fertig waren wir dann Ende Mai 2022 und sind dann quasi mit unserem Büro, mit unserem Hub gestartet. Und wir hatten auch unsere Anlaufzeit. Also wir haben auch eine Anlaufzeit gehabt von 4 bis 8 Wochen, wo viele auch noch mehrheitlich im Homeoffice waren. Und der ein oder andere von uns, inklusive ich, wir hatten uns gedacht, kommt doch ins Büro, wir haben doch jetzt ein Büro. Aber wir haben nie den Gedanken gehabt, den Mitarbeitern irgendwas vorzuschreiben. Ihr müsst jetzt hier reinkommen, der Tag müsst ihr reinkommen oder ihr müsst Montag bis Freitag hier sein, Montag bis Donnerstag oder was auch immer. Wir haben gesagt, okay, wir müssen das, was hier ist, das Büro, den Hub so attraktiv gestalten, dass auch das, was hier passiert, so spannend ist für die Leute, dass sie auch herkommen. Und das haben wir zum einen durch die Gestaltung der Räume versucht zu machen und ich glaube, es ist uns auch ganz gut gelungen. Und zum anderen haben wir, was uns auch sehr hilft, also wir haben uns eine Rituallandkarte gegeben.
Eine was? Eine Rituallandkarte?
Genau, eine Rituallandkarte. Das heißt, wir haben festgelegt oder haben vorgeschlagen, was passiert an welchem Tag in unserem Hub. Heute zum Beispiel wir nennen das Bluetooth-Spiegelei. Das heißt, alle 14 Tage, freitags um 8 Uhr, treffen wir uns zum Frühstück. Zwei bereiten das vor, kaufen ein und dann trifft man sich hier zum Frühstück.
Schön.
Montags nachmittags sind wir draußen auf dem Parkplatz ab 17 Uhr und haben eine Stunde CrossFit-Training. Da unterstützt uns dann CrossFit aus meiner Schaft, der Felix, schickt dann Trainer mit vorbei. Das ist ein zweites Ritual. Wir planen in den nächsten 14 Tagen mit Yoga zu starten. Einmal die Woche morgens um 8 Uhr ist eine Stunde Yoga. Dann haben wir Learning Sessions. Das heißt, wir haben alle 14 Tage an einem frühen beziehungsweise an einem späten Termin eine Informationssession oder eine Learning Session, wo wir was Neues beigebracht bekommen. Sei es eine Methode, sei es irgendein Thema, was wir näher gebracht bekommen, auch von externen Menschen, die uns da unterstützen. Oder sei es ein Tool, was wir neu einführen, was dann vorgestellt wird und so weiter. Das haben wir auf eine Landkarte gepackt und haben gesagt, okay, alle Woche passiert das, alle 14 Tage das, einmal im Quartal passiert das, sodass jeder weiß, wenn er ins Büro kommt, was erwartet ihn an dem Tag. Und das hilft auch, dann auch so eine Routine reinzubekommen.
Und haben da auch alle mitgewirkt bei dieser Landkarte?
Ja, die Landkarte ist erarbeitet worden von 2 bzw. 3 Personen bei uns. Wir haben sie dann vorgestellt und wir machen so, wie wir das im agilen Umfeld immer machen. Wir starten jetzt oder wir haben einfach damit gestartet. Wir gucken uns das in 2 Monaten an. Ist die Frequenz in Ordnung, die wir machen? Sind die Themen, die wir da drauf haben, für alle in Ordnung? Müssen wir was weglassen? Müssen wir was öfters machen? Müssen wir vielleicht jede Woche Sport machen? Müssen wir das mit dem Frühstück nicht alle 14 Tage, sondern alle 4 Wochen machen? Das wird sich dann alles ergeben.
Gut, kommen wir doch jetzt mal zu dem Thema andere Führung, weil davon hast du ja auch immer gesprochen. Kannst du mir mal erklären, was genau du darunter verstehst?
Andere Führung. Also wenn man sich einen Manager vorstellt oder das Thema des Wort Manager hört oder Vorgesetzten hört, Abteilungsleiter hört, ist es oder war es immer so, dass man Menschen hat, der ein Team hat, was er fachlich führt, was er vom Personal her auch führt, den Menschen aber auch vorgibt, was sie zu tun haben und zum Teil auch, wie sie es zu tun haben. Das Ganze wird dann in einem Micromanagement im schlimmsten Falle alle 2 Tage kontrolliert, ob das auch so stattfindet, was da passiert. Und das war so diese klassische Führungsaufgabe, wie man sich vor noch vielleicht 5 bis 10 Jahren einen vorgesetzten Manager oder wie auch immer vorgestellt hat. Und das hat sich grundlegend geändert. Also wahrscheinlich noch nicht in allen Unternehmen, aber es hat sich in einigen Unternehmen grundsätzlich geändert, dass Führungskräfte erkannt haben oder dass Menschen erkannt haben, Führung funktioniert nicht mehr so, sondern Führung funktioniert dadurch, dass ich zum einen als Führungskraft, als Vorbild vorne weggehen muss mit dem, wie ich etwas haben will, was ich haben will. Und zum anderen ist meine Aufgabe als Führungskraft nicht, die Mitarbeiter zu kontrollieren, sondern die Mitarbeiter jeden Tag ein Stückchen besser zu machen. Das ist die Aufgabe einer Führungskraft.
Okay, wie sieht's denn da aus mit Fehlerkultur? Ich meine, Deutschland ist da ja nicht gerade berühmt dafür.
Absolut, das ist richtig und merkt man auch in vielen Bereichen, dass Menschen nicht bereit sind, Fehler zuzugeben. Ist einfach so. Ich glaube, das ist in unserer Kultur wirklich so drin. Hat bestimmt auch was damit zu tun, dass sowas nie in Unternehmen angesprochen worden ist oder so, dass sowas immer gleich sanktioniert worden ist, will ich sagen. Also das Thema Fehlerkultur ist eine ganz wichtige Sache, finde ich, weil aus Fehlern kann man immer lernen. Also das war schon immer so, seit ich angefangen habe zu arbeiten. Ich habe ja am Anfang als Programmierer implementiert, Datenbanken aufgebaut, Oracle-Datenbanken implementiert. Und ich weiß noch, wie heute die wichtigsten Dinge, die ich gelernt habe, habe ich immer dann gelernt, wenn ich irgendwo einen riesen Bock geschossen habe bei irgendwas. Ja. Dann wusste ich, okay, da muss ich suchen, warum ist das passiert? Und dann habe ich analysiert, wieso habe ich diesen Bock da reingebaut? Und daraus lernt man am meisten. Und so ist es ja bei jedem. Also wenn du einen Fehler machst, aus diesem Fehler lernst du. Und da ist es halt dann auch wichtig, diesen Fehler zu teilen, mit anderen zu teilen. Es muss ja nicht jeder den gleichen Fehler machen. Sondern wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann erkläre ich dir das. Okay, guck mal, wenn du an die Stelle kommst, dann könnte es sein, dass hier irgendein Fehler passiert. Und dann achte da darauf und dann passiert dir das nicht. Das ist die eine Seite von Fehlerkultur. Die andere Seite ist ja, man möchte ja auch immer innovativ sein. Man möchte Dinge ausprobieren. Und da geht es jetzt weniger um Fehler, sondern da geht es um vielleicht mal eine Zeit lang in eine falsche Richtung laufen und dann verstehen, okay, dieser Weg ist nicht der richtige. Aber hätte ich diesen Weg nicht ausprobiert, wüsste ich nicht, dass es nicht der richtige Weg ist. Hm. Und ich kann nur innovativ werden, wenn ich verschiedene Wege ausprobiere, neue Wege ausprobiere. Und selbstverständlich kann es da passieren, dass ich an eine Stelle komme, wo ich nicht weiterkomme. Und das muss aber auch dann von der Führungskraft, von dem Vorgesetzten auch toleriert werden, beziehungsweise auch offen angesprochen werden, dass das möglich ist. Sonst kann ich nie innovative Prozesse, innovative Produkte aufbauen.
Ja, das ist ja das, was du vorhin gesagt hast, Mitarbeiter auch immer besser machen, ne? Ihr nennt euch ja Hub 42 Coworking. Und richtig. Für mich heißt das, ihr habt da noch andere Firmen dabei oder wie funktioniert das denn genau?
Ja, um die Geschichte noch weiter fortzuführen, wir haben, als wir den Raum dann gefunden haben, festgestellt, das heißt festgestellt, natürlich haben wir das gleich gesehen, dieser Raum ist eigentlich viel zu groß für uns. Also wir waren damals 10 Leute und haben gesagt, okay, diese Fläche ist zu groß für uns, aber sie ist so attraktiv, auch vom Preis her und von der Lage her, wir wollen das auf jeden Fall machen und wir trauen uns das zu. Aber da es so groß ist, wollen wir auch andere Menschen hier mit einladen, mit uns zu arbeiten. Das heißt, es waren ja nicht nur wir, die im Homeoffice waren, sondern es sind ja auch vielleicht zum Teil immer noch Menschen, Freiberufler, Selbstständige, die jetzt kein größeres Büro haben, vielleicht aber auch Menschen, die von Unternehmen aus noch im Homeoffice arbeiten oder arbeiten sollen, die aber Anschluss suchen, die vielleicht Kommunikation suchen, auch mal irgendwo anders arbeiten wollen. Die laden wir ein, bei uns zu arbeiten. Die können einen Schreibtisch bekommen, die haben WLAN, die haben eine Coffee Flat hier, die können Wasser so viel trinken, wie sie wollen und haben einen attraktiven Arbeitsplatz hier, beziehungsweise auch eine Community, ein Netzwerk hier.
Mhm. Ja, klasse. Also ich kenne ja solche Hubs von anderen Regionen und es scheint offenbar wirklich auch befruchtend zu sein füreinander, ne?
Ja, das ist total spannend. Also wir haben mittlerweile so viele Menschen auch schon kennengelernt dadurch. Es ist total spannend. Wir hatten vor 3 Wochen Besuch aus Herten. Da ist ein Pärchen mit dem Wohnmobil durch Deutschland gereist und hat bei uns Station gemacht, einen Tag gearbeitet und ist dann weitergefahren. Wir haben einen ukrainischen Mitbürger, der gerade bei uns 2 Monate sich eingemietet hat, um bei uns zu implementieren, zu programmieren. Wir haben Menschen aus Düsseldorf, die auf dem Weg sind nach Österreich, aber zwischendurch nochmal was arbeiten wollen. Die mieten sich einen halben Tag bei uns ein und fahren dann weiter. Also es ist total spannend, total witzig, was hier passiert.
Ja, super. Ich danke dir ganz herzlich für diese Auskünfte, lieber Volker. Und jetzt kommt aber noch ein wichtiger Hinweis zum Thema Cybersecurity. Das hatte ich ja vorhin schon angekündigt. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Hören von diesem Podcast, beziehungsweise jetzt habt ihr ihn ja schon gehört. Schön, dass ihr bis zum Schluss dabei wart und bleibt aber gerade noch ein bisschen dran. Tschüss, Volker.
Ciao, Bea. Vielen Dank.
Es gibt nur 2 Arten von Unternehmen. Solche, die schon einmal gehackt wurden und die, die es noch werden. Dieses Zitat stammt vom FBI-Direktor Robert Mueller und ist schon ein paar Tage alt. In der Zwischenzeit ist es eher so, dass man zwischen Unternehmen unterscheiden kann, die heftig betroffen waren, die, bei denen es glimpflich ausging, oder die, die noch gar nicht wissen, dass in der IT eine Bombe schlummert. Mein Name ist Thomas Kress, ich bin Gründer und Geschäftsführer der TKOC. Die TKOC ist ein Systemhaus für cloudbasierte Telekommunikationslösungen und seit 2 Jahren haben wir zusätzlich den Bereich IT-Sicherheit hinzugenommen und legen dort den Fokus auf die Sicherheit der PCs, Server und mobilen Geräte. Gerade diese Geräte sind der häufigste Angriffspunkt von Schadsoftware und damit Startpunkt von Malware- und Ransomware-Attacken, mit denen Unternehmen dann um Millionenbeiträge erpresst werden. Heutige Ransomware beginnt nach ca. 1,5 Sekunden damit, Rechner zu verschlüsseln. Nach 15 Sekunden verteilt sich die Ransomware im Netz und verschlüsselt Stück um Stück alle erreichbaren Rechner. Bereits nach 2 Minuten fängt sie zudem an, sich zu verstecken. Je nach Größe eines Netzes sind in wenigen Minuten alle Rechner verschlüsselt. Reaktive Lösungen haben hier keine Chance. Das Unternehmen zahlt Lösegeld und nach einigen Monaten geht das Ganze von vorne los. Das muss so nicht sein. Es gibt Lösungen, die in der Lage sind, bekannte und vor allem neue Schadsoftware rechtzeitig zu erkennen und der Unternehmen vor Schaden zu bewahren. Das Schöne daran ist, dass diese Lösungen auch noch viel einfacher zu managen sind, weniger Fehlalarme generieren und damit ihren Mitarbeitern Zeit für wichtige Themen geben. Gerne zeigen wir Ihnen die Lösungen, mit denen Sie als Unternehmer wieder rückschlafen können, wenn Sie an IT-Sicherheit denken. Von der Unterstützung nach einem Hacking-Angriff über den Rollout einer sicheren Lösung zum Schutz Ihrer PCs und Server hin zu einem passenden Service-Konzept haben wir die richtige Lösung für Ihren Bedarf. Gehen Sie hierzu auf unsere Webseite www.tkoc.de und vereinbaren Sie einen unverbindlichen Termin oder rufen Sie uns an 060 21 32 738 und die 0. Vielen Dank.